بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله تعالى للإيمان مناديا وإلى دار السلام داعيا وللخليقة هاديا ولكتابه تاليا وفي مرضاته ساعيا وبالمعروف آمرا وعن المنكر ناهيا. فاللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين وتابعين بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. اللهم أعنا على صيام رمضان، وأعنا على قيام رمضان إيمانا واحتسابا. اللهم استر فيه عيوبنا، واغفر فيه ذنوبنا، واعتق رقابنا من النيران. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واجعلنا من عبادك الراشدين. فرج كرب المسلمين في كل مكان، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام على مائدة شهر الصيام. أسأل الله تعالى أن يعيننا وإياكم على العمل الصالح والقول الطيب وقراءة القرآن والعمل به، يعيننا وإياكم على الصيام والقيام، وأن يتقبل منا رمضان. اللهم أمين. هذا هو اللقاء الثالث إخوة الإيمان والإسلام بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة ببلاغ الرسالة القرآنية، من أجل إبصار لآيات الطريق. في بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتا بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten, dem Allerbarmer, dem Barmherzigen, und Friede und Segen sein auf den edlen Gesandten, unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Friede und Segen sein auf ihn, auf seine Gefährten und all denjenigen, die ihn Folge leisten werden bis zum jüngsten Tag. Liebe Geschwister im Islam, so sehen wir uns wieder mit der segensreichen Vortragsreihe. Wir sind angekommen beim dritten Vortrag und zugleich der erste Vortrag während dem gesegneten Monat Ramadan. Und zu Anfang des Vortrages begrüße ich an jeden Einzelnen von euch mit dem islamischen Gruß. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Ahibati fillah, ba'da an bayyanna kayfa na'khudhu al-Qur'ana bimanhaj at-talaqqi, وصلنا إلى هذا العنوان تبصرة في قصة بلاغ الرسالة القرآنية، تبصرة في قصة بلاغ الرسالة القرآنية. جزاكم الله خير، أرضى عليك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: سألني أحد المحبين يوما قال: كيف نجدد ديننا؟ سؤال من حريص على الدين، سؤال من سائل أهمه حال المسلمين. فبعد عزة كان الذل، وبعد انتصار كان الانكسار، وبعد القوة كان الضعف والهوان. ولا شك أن صادقي الإيمان يشغلهم هذا الأمر ويسألون كيف نجدد الدين، كيف نعود إلى المكان التي فقدناها. فبعد أن كانت لنا السيادة والقيادة والريادة، الآن كما تعلمون انكسار وذل وهوان. فأهل الإيمان يشغلهم هذا الأمر فيسألوا. لذا يقول الشيخ رحمه الله: سألني أحد المحبين يوما كيف نجدد ديننا، كيف نجدد ديننا. ولا شك أنها مسألة كل مؤمن يرى حال أمته، كيف نجدد ديننا. فإذا بالمصنف رحمه الله تعالى يقول لسائله: سؤالان كبيران يرتبطان بوجود الإنسان في الكون ويحددان مصيره فيه، لكن قلما نضعهما نحن المسلمين اليوم على أنفسنا، لأن نزعم أننا نعرف الجواب بداهة، وهذه قضية خطيرة. يقول: فهل حصل لك يا صاح أي يا صاحبي أن جردت نفسك من نفسك وسألتها يوما كأنها شخص آخر السؤال الأول: هل تعرفين الله؟ السؤال الثاني: هل تعرفين القرآن؟ سؤالان يحددان هذه القضية. الذي يسأل عن تجديد الإسلام والعودة به إلى النبع الصافي كما كان في عهد النبوة لابد أن يسأل نفسه هذين السؤالين: قل لها يا نفس هل تعرفين الله؟ السؤال الثاني: هل تعرفين القرآن؟ ستجيبك: نعم نعم نعم. وفقط هذه إجابة من لم يحيط بالحقائق، كلنا سيقول نعم. ولكن أقول لك: افرض أنك لا تمتلك الحقيقة كاملة، فلابد أن تبحث في هذه المسألة بحث الصادق الذي يبحث عن الحق. ألا ترى أن سلمان الفارسي رضي الله عنه، الذي قيل عنه أنه الباحث عن الحقيقة، كم عانى من أجل أن يصل إلى الحقيقة؟ سوف أذكر لك باختصار معاناة هذا الصحابي من أجل أن يصل إلى الحق بعد أن يترجم المترجم.
Wie wir erwähnt haben, liebe Geschwister, in den vergangenen Unterrichten haben wir gesprochen über die Botschaft des Koran und unter anderem, wie der Muslim sich den Koran annehmen sollte, beziehungsweise in welcher Art und Weise oder in welchen Etappen man gehen sollte. Wir haben darüber gesprochen, wie wichtig es ist, dass man zuerst mal den Koran lesen kann, was mit den Buchstaben zu tun hat, mit der arabischen Sprache zu tun hat. Wir haben darüber gesprochen, dass man das Ganze auch verstehen sollte, dass man danach handeln sollte und so weiter und so fort. Der Autor des Buches, der Sheikh Rahimullah, fährt hier fort, indem er sagt, eine nahestehende Person oder eine nahestehende seines Umfeldes sozusagen, fragte ihn eines Tages eine wichtige Frage. Und zwar fragte er ihn, wie schaffen wir es, unseren Iman zu erneuern? Und wenn man im Arabischen sagt, den Iman zu erneuern, dann ist damit nicht gemeint, etwas Neues hinzuzufügen oder ähnliches, sondern eher damit gemeint, wie schaffen wir es, unseren Iman aufzufrischen, zurückzukehren zu dem, was Allah azawajal einem auferlegt hat. Und das ist eine wichtige Frage für einen jeden Muslim von uns, denn nach einer gewissen Zeit und nach dem Alltag ist es wichtig, dass der Muslim sich fragt, wie es um seinen Iman steht, beziehungsweise wie er es schafft, seinen Iman aufzufrischen. Der Autor fährt fort, indem er sagt, und dies hängt damit zusammen mit zwei wichtigen Fragen, die sich jeder von uns stellen sollte. Und er sagt sinngemäß, diese Fragen sollte man sich stellen, als wenn man als dritte Person seine eigenen Nefs ansprechen würde. Denn er sagt, diese zwei Fragen sollte man sich so stellen, als würde man mit der eigenen Nefs sozusagen sprechen, als eine andere Person. Und zwar sagt er, frage deine Nefs, kennst du Allah? Und frage deine Nefs, kennst du den Koran? Und das ist Thema des Vortrages, liebe Geschwister. Und diese zwei Fragen, die sich der Muslim stellen sollte, erstens, kennst du Allah? Und zweitens, kennst du den Koran? Die Nefs ist so, dass sie so träge wie die Nefs ist und so sehr wie sie sich an den Alltag gewöhnt, wird sie dir mit Ja antworten. Aber das Wichtige ist, dass man sich wirklich diese Frage stellt, um eine richtige Antwort zu bekommen und nicht einfach nur um eine kurze Antwort zu bekommen. Und zwar, wie wir erwähnt haben, kennst du Allah und zweitens, kennst du den Koran. Der Sheikh erwähnt, dass wir jetzt über den Sahabi Salman al-Farisi radiallahu anhu sprechen werden, der dafür bekannt war, der sich sehr da auf dem Weg angestrengt hat, immer die Wahrheit zu erfahren, sei es jetzt über sich selbst oder anderes. Nein.
سلمان الفارسي هذا الصحابي الجليل الذي كان ببيئة دينها المجوسية أي عبادة النار من الفرس أي إيران اليوم وليس حالهم اليوم بأفضل من حالهم قبل الإسلام فهم هم عبادة غير الله الواحد يريدون القضاء على الإسلام وأهله ليعيدوا ملكهم البائد على يد عملاق الإسلام عمر رضي الله عن عمر لذا هم يبغضون عمر لأن عمر قطع آمالهم في مملكتهم البائدة حطم عرش كسرى وأذلهم لذا كان بغض الأتباع اليوم لعمر وكذلك الصديق رضي الله عنهم أجمعين إذن كان من بلاد الفرس نعم وكان أبوه دهقانا دهقانا بلغة العصر يعني بورجمايستر كان محافظا معنى كلمة دهقان يعني محافظ مسؤول عن مدينة كاملها بورجمايستر صح؟
نعم
اسمه بورجمايستر إذن كان شريفا ثريا من عائلة كبيرة جدا وكان سلمان له وظيفة كان هو القيم على النار إلههم الذي يعبد من دون الله يعني هو المسؤول عن إشعال النار وتعهدها بالحطب حتى لا تنطفئ كيف الإله ينطفئ فلا بد أن نتابع هذا الإله المهم ذات يوم مر سلمان في طريقه كعادته على كنيسة معبد للرهبان الذين كانوا على النصرانية الصحيحة قبل بعثة محمد عليه الصلاة والتسليم فمر بهم فسمع كلاما طيبا عن الدار الأخيرة عن الجنة عن النار عن مصير الإنسان كلام لم يسمعه من قبل فأعجب بكلامهم فلزم راهبهم يعني ترك بقى النار وترك الكلام ده كله وبدأ يلزم هذا الراهب القائم على هذا الدير أو المعبد مرت الأيام ويتعلم منه كلام الإيمان والتوحيد إنهم كانوا على التوحيد الخالص فئة منهم كانت على التوحيد إنما الذين حرفوا وبدلوا وغيروا وجعلوا من عيسى إلها أو ابن إله هذا كله تحريف لكن هناك من كان على الإسلام الصحيح قبل النبي وتابع عيسى على الدين الصحيح، وكان منهم هذا الراهب، كانوا قلة ولكن كانوا موجودين، كانوا موجودين عفوا. المهم دنا هذا الراهب من الأجل، فقال سلمان له: إلى من تعهد بي؟ أريد أن أواصل الحق. قال: يا ولدي، لا يوجد ما أنا عليه اليوم إلا رجل في عمورية، فالحق به. يعني ما فيش حد على الدين الصحيح ده وعلى التوحيد اللي أنا عليه إلا راهب موجود فين؟ في بلدة اسمها عمورية في بلاد الشام. فماذا يصنع سلمان لما مات هذا الراهب؟ بدأ يسافر ويتحمل مشقة السفر بحثا عن الحق، وذهب إلى صاحب عمورية ولزمه، يتعلم منه الإيمان، يتعلم منه الحق عمرا، حتى أشرف على الموت أي صاحب عمورية، فقال له سلمان: إلى من تعهد بي؟ أذهب إلى من؟ قال: يا ولدي، ليس في الأرض اليوم من هو على ديني، خلاص يعني كله انحرف وكله بعد، ما بقاش في حد على التوحيد يعني. ولكن قرأنا في كتبنا بظهور نبي في آخر الزمان، هذا النبي هو خاتم رسل الله وأنبياء الله، كما أخبرنا عيسى عليه السلام سوف يظهر بجبال فران، ومهجره إلى أرض بين حرتين، فاذهب إلى تلك البلاد وانتظر خروجه، فهذا أوانه. فوصف له المكان اللي ينشأ فيه هذا النبي، جبال فران ليه مكة المكرمة، مهجره إلى أرض بين حرتين. حرتين، الحرة هي صخور سوداء، ودي اللي هي المدينة كده كده بين حرتين. سلمان ماذا يصنع؟ بدأ يتوجه إلى أرض الحجاز ويبحث عن تلك الأرض التي بين حرتين حتى وجدها، وكانت تسمى يثرب قبل أن يهاجر إليها النبي. ويثرب في لغة العرب من الثرب، والثرب معناه لغة الفساد، معناه لغة الفساد. والنبي كان يحب الأسماء الحسنة، لذا عندما هاجر إليها غير هذا الاسم وسماها المدينة، لأنها أضاءت بهجرة النبي عليه الصلاة والتسليم، فغير النبي اسمها هذا الذي يحب الفساد، وكان اسما على مسمى كما يقولون، لأن الشرك كان منتشرا بها وعبادة الحجر كان منتشرا بها، فلما قدمها النبي عمها التوحيد والنور، لذا سماها النبي طيبة، وسماها المطيبة، وسماها المطيبة، وسماها الجابرة، فهذه كلها أسماء سمى بها النبي المدينة، فهي المدينة النبوية، وهي طيبة من الطيب، وهي المطيبة والمطيبة، أي أن من دخلها عاش طيبا وطيبته المدينة، نعم، بجمال هوائها وجمال أهلها وجمال التوحيد فيها. ويكفي أن ساكنها خير الخلق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والتسليم. ظل سلمان في هذه الأرض ينتظر هجرة نبي آخر الزمان، ومرت الأيام سنين يا إخوة، وينتظر يبحث عن الحق، انظروا إلى الحق يحتاج إلى همم وجهد، ولله الحمد والمنة هاجر النبي إلى المدينة. سلمان علم أن من صفات هذا النبي كما جاءت في كتب القوم وأخبره بها صاحب عمورية، أن له علامات ثلاثة تعرفه به. العلامة الأولى أنه يقبل الهدية. العلامة الثانية لا يأكل الصدقة. العلامة الثالثة بين كتفيه خاتم النبوة. كان سيدنا النبي بين كتفيه، تعرفون بيضة الحمامة، البيضة الصغيرة بتاعت الحمامة دي، ولكن من شعر مثل فين، بين كتفيه علامة على أنه نبي آخر الزمان، فكان بين كتفي النبي. بدأ سلمان يعلم بقدوم محمد بن عبد الله إلى المدينة مهاجرا، قال لابد أن أتثبت من العلامات. فبدأ سلمان يتابع مجالس النبي ويركبها ويركب النبي. في يوم من الأيام النبي جالس بين الصحابة يحدثهم عن الإسلام، فجأة جاءت امرأة بطبق من تمر هدية للنبي عليه الصلاة والسلام، قالت هذا هدية لك يا رسول الله. فأخذ من النبي التمر وأكل منه ثم وزع على أصحابه، فقال سلمان هذه العلامة الأولى، يقبل الهدية. طيب، يتابع سلمان. في مجلس آخر جيء للنبي بتمر من الصدقة فلم يأكل منه النبي ودفعه إلى أصحابه وقال إن آل محمد لا نأكل الصدقة، خلاص ما بنأكلش الصدقة، ودي من خصوصيات النبي وآل بيت النبي. قال سلمان هذه ثانية. طب بقيت علامة، كيف يصل إليها سلمان؟ بين كتفيه، أي على ظهره، خاتم النبوة. هل يذهب للنبي يقول له أريد أن تكشف لي ظهرك؟ صعب أول الكلام ده. فماذا يفعل سلمان؟ كان يتابع النبي بعد مجالسه ويمشي خلفه. النبي أحيانا يذهب إلى الغابات بين الأشجار يتفكر في عظيم صنع الله، وسلمان يركبه ويمشي خلفه. فذات مرة لاحظه النبي عليه السلام، فلما رآه يتبعه فإذا بالنبي يقف ثم يزيل الرداء من على ظهره ويقول يا سلمان هاك خاتم النبوة يا سلمان. فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك حقا رسول الله. نعم إخوتاه، ودخل سلمان الإسلام وأصبح من صادق الإيمان رضي الله عنه أرضاه. البحث عن الحق، قضى عمره يبحث عن الحق. لذا عندما أقول لك سل نفسك هل تعرفين الله، هل تعرفين القرآن، هتقول لك نعم، قل لها مهلا يا نفس فإن الأمر يحتاج إلى بحث.
Wie wir vorhin erwähnt haben, liebe Geschwister, diese zwei Fragen, die sich der Muslim stellen sollte: erstens, ob man wirklich Allah subhanahu wa ta'ala kennt, und die zweite Frage, ob man wirklich Kenntnis über das Buch Allahs, über den Koran hat. Und wenn wir über dieses Thema sprechen, wie wichtig es ist, dass der Muslim wahrhaftig zu sich selbst ist und wahrhaftig mit sich selbst ist, auf der Suche nach der Wahrheit, haben wir vorhin kurz erwähnt, dass wir die Biografie von Salman al-Farisi radiallahu anhu erwähnen. Salman al-Farisi, liebe Geschwister, kommt aus dem heutigen, was man heute als Persien kennt. Und die Perser damals waren Feueranbeter. Die haben yani, das Feuer angebetet. Yani, kann man sagen, was heute das heutige Iran ist, yani diese Gegend. Auf jeden Fall war dieses Volk dafür bekannt, dass sie Feueranbeter waren. Und der Vater von Salman war der Bürgermeister von einer Ortschaft gewesen. Und natürlich, wie es bekannt ist, die Familie des Bürgermeisters genießt natürlich ein hohes Ansehen unter den Menschen. Und Salman hatte die Tätigkeit gehabt, beziehungsweise hatte die Verpflichtung gehabt, dass er sich um das Feuer höchstpersönlich kümmert. Ja, nee, diesen Ilah, diesen Gott, den sie anbeten in diesem Feuer. So war Salmans Job gewesen, dass er immer dafür geachtet hat, darauf geachtet hat, dass dieses Feuer niemals erlischt, dass dieses Feuer immer und immer und immer wieder brennt. So war es, wie wir erwähnt haben, der Job von Salman gewesen. Eines Tages war Salman radiallahu anhu unterwegs und natürlich, um wieder seiner täglichen Tätigkeit nachzugehen, um das Feuer zu beobachten, um dafür zu sorgen, dass das Feuer nicht erlischt. Und so kam er an einer Kirche vorbei. Und in dieser Kirche hat er den dortigen Geistlichen sozusagen oder deren Prediger gehört, wie er über das Jenseits redet. Dass der Tod und was nach dem Tod passieren wird und die jenseitige Wohnstätte und ähnliches. Und so waren es Worte gewesen, die Salman sehr, sehr gefielen. So sehr gefielen, dass er angefangen hat, das Feuer Stück für Stück immer mehr zu vernachlässigen, um sich dann in diese Kirche zu begeben, um von diesem Prediger sozusagen zu lernen. Denn wie bekannt ist, früher natürlich gab es auch Gruppen vor der Entsendung des Propheten sallallahu alaihi wasallam, die dem christlichen Glauben, in Anführungszeichen, yani diejenigen, die der Botschaft von Isa a.s. gefolgt sind, die aber den völligen Tawhid yani gelebt haben, die den hundertprozentigen Tawhid gelebt haben, nichts, was mit Dreifaltigkeit oder Ähnliches zu tun hat, sondern die den völligen Tawhid gelebt haben. Und so waren es Worte gewesen, die Salman sehr, sehr gefielen. Und er hat immer mehr, und er fing damit an, immer mehr Zeit darin zu investieren, um von diesem, um von dieser Person zu lernen. Und wie wir erwähnt haben, so sehr, dass er anfängt, immer mehr das Feuer zu vernachlässigen und seinen Job, den er damals gehabt hatte. Eines Tages war es ja nicht so weit, und er hat so lange mit diesem Prediger Zeit verbracht, dass dieser Prediger im Sterbebett lag und kurz vorm Sterben. Und so hat ihn Salman gefragt, und das ist das Wichtige, liebe Geschwister, was wir entnehmen aus dieser gewaltigen Biografie. So hat Salman radiallahu anhu ihn gefragt, yani, was beauftragst du mir? Oder was gibst du mir an Ratschlag, zu wem soll ich gehen, um die Religion zu lernen? Und so hat er ihm gesagt, gehe zu so und so eine Ortschaft in Scham, geh zu dieser Person, sonst gibt es niemanden, der ebenfalls dieser Botschaft folgt. Und so ist Salman Farisi radiallahu anhu dahin gereist und hat diese Müdigkeit und diese Anstrengung auf sich genommen, einfach aus diesem Grund, um die Wahrheit herauszufinden. Und so ist er dort angekommen und hat ebenfalls von dieser Person Stück für Stück die Religion gelernt und den Tawhid gelernt und alles, was damit zu tun hat, bis ebenfalls diese Person im Sterbebett lag. Und so fragte ihn Salman ebenfalls, was gibst du mir für einen Ratschlag, zu wem soll ich gehen oder zu welchem Prediger, zu welchem Geistlichen sozusagen soll ich gehen, um weiterhin die Religion zu lernen. Und so sagte er ihm, es gibt niemanden mehr, der ebenfalls diesen Weg folgt nach dieser Methodologie. Aber wir haben in unseren Büchern entnommen, dass es nach einer gewissen Zeit, dass ein Prophet hervorkommen wird. Und er hat ihm die Ortschaft von Medina erwähnt, dass er in Medina auftauchen wird. Aber auch wenn es eine lange Zeit dauern wird. Und er hat drei Zeichen oder drei Merkmale, an denen man erkennt, dass er ein Prophet ist. Erstens, dass er von dem Geschenk nimmt, dass er Geschenke annimmt. Und zweitens, dass er von der Sadaqa nicht isst. Und drittens hat er ein Siegel der Propheten zwischen seinen Schulterblättern. Und so hat sich Salman radiallahu anhu wieder auf die Reise gemacht. Und wenn wir dies erwähnen, liebe Geschwister, um zu entnehmen, wie sehr er sich angestrengt hat, um die Wahrheit herauszufinden. Wie sehr er sich angestrengt hat, um die Wahrheit herauszufinden. Und so ging er hin in Medina und hat dort wirklich eine sehr, sehr lange Zeit gewartet, bis der Prophet sallallahu alaihi wasallam natürlich die Hijra vollzog, um dann in Medina anzukommen. Und so kam er irgendwann an und er hat ihn yani, sozusagen erkannt und er ging ihm nach, um diese drei Merkmale oder um diese drei Tests durchzuführen, ob er die Geschenke, die Hadaya annimmt und ob er von der Sadaqa ist oder nicht und drittens, ob er ein Siegel zwischen seinen Schulterblättern hat. Und so war es eines Tages so gewesen, dass eine Frau zur Sitzung, zur Runde des Propheten sallallahu alaihi wasallam gekommen ist und hat ihm ein Geschenk gebracht, hat ihm Datteln gebracht. Und so hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon gegessen und seinen Sahabern gegeben, die mit ihm zusammensaßen. Und da hat er sich gemerkt, okay, das erste ist schon mal vollzogen, er nimmt Geschenke an. Das zweite Zeichen, irgendwann kam man mit einer Sadaqa und der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat es abgelehnt. Und dann hat er ebenfalls da gesagt, okay, und die Sadaqa lehnt er ab. Natürlich fiel es ihm dann schwer, yani das Siegel der Propheten, könnt ihr euch vorstellen, ist wie yani ein kleines Ei, was man zwischen den Schultern hat, die Form eines Eis, yani die Größe und die Form, aber diese Stelle ist lediglich stark behaart. Das war das Siegel der Propheten gewesen, dass er diese stark behaarte Stelle zwischen seinen Schultern hatte. Und es ist natürlich schwer und auch sehr respektlos, wenn er hingeht und sagt, O Gesandter Allah, zeig mir deinen Rücken, ich will sehen, ob das wirklich authentisch ist. So versuchte er Tag für Tag, dies herauszufinden und gegen den Propheten sallallahu alaihi wasallam nach und hinterher, bis eines Tages der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, O Salman, schau her, das hier ist das Siegel der Propheten. Und so war es so gewesen, dass alle drei Merkmale zutrafen und so hat Salman Farisi radiallahu anhu das Glaubensbekenntnis gesprochen und ist in die Religion des Islam eingetreten. Das, was wir aus dieser gewaltigen Biografie entnehmen, liebe Geschwister, ist wie vorhin erwähnt, wenn wir uns selbst etwas fragen, und das ist immer das Wichtige und das, was viele von uns und wir viel falsch machen, dass wir nicht authentisch selbst mit uns selbst sind oder ehrlich sind zu uns selbst. Das heißt, wenn du deine eigene Nafs fragst, die eine, kennst du Allah? Und die zweite Frage, kennst du den Koran? So sollte man yani, ehrlich mit sich selbst sein und abrechnen und versuchen, die Wahrheit zu finden, ob dem wirklich so ist oder nicht. Nein.
تعالوا لنواصل البحث مع النفس أمام هذين السؤالين. سألنا النفس: هل تعرفين الله؟ قالت: نعم. هل تعرفين القرآن؟ قالت: نعم. إذن لعلك تسمع نفسك الآن تقول لك: ألسنا مسلمين؟ ألسنا نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ بل طبعا، شيء جميل، شيء حسن. الإسلام هو مناط النجاة يوم القيامة. هذا الدين العظيم يقوم بعد الإيمان بالله عز وجل على شهادة أن محمدا رسول الله. لابد أن نقف هنا يا نفس مع شهادة أن محمدا رسول الله. كلمة رسول الله لابد أن نعيها جيدا. رسول الله، نعم، هو رسول الله الذي جاء برسالة عظيمة. هذه الرسالة هي مناط النجاة في الدنيا والآخرة، إنها الإسلام الذي قال عنه الله عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. والذي قال عنه: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. إذن مناط الدين كله يقوم على قولي وقولك: محمد رسول الله. لأن كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله محمد رسول الله فيها بيان للغاية والوسيلة إلى تحقيقها. فالغاية في قولي وقولك لا إله إلا الله، أي لا معبود يستحق العبادة إلا الله، دي الغاية. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا، دي المقصد، نعم دي الغاية، نعم. كيف أحققها؟ هل بعقلي؟ لا. هل بالرأي؟ لا لا. بالأعراف، بالعادات؟ أبدا. كيف أصل للعبودية بقولك محمد رسول الله؟ يبقى خلف النبي محمد. لماذا؟ لأنه باختصار رسول. رسول من؟ الله. يا إخوة، كلمة رسول دي، انتبه معي جيدا، لأنها حقيقة لغوية وشرعية تدل دلالة واضحة على أن معنى رسول تتضمن أربعة أركان. أنا بكلم النفس الآن، بخاطب نفسي اللي بتقول لي: نعم أنا أعرف الله، نعم أنا أعرف القرآن. أقول لها: يا نفس، محمد رسول الله. رسول تتضمن أربعة أركان. مدام محمد رسول، يبقى أنا عندي مرسل، وعندي مرسل إليه، وعندي رسول، وعندي رسالة. أربعة أركان يا أخو. باب الرسالة لابد لي من أربعة أركان. الركن الأول المرسل. حضرتك الآن في ألمانيا، الواد عبد الكريم ده من المغرب ومقيم في ألمانيا، له عائلة فين؟ في المغرب، يريد أن يرسل لهم رسالة. هنقول مثلا عمه في المغرب، العم اسمه إيش؟
حسين.
العم حسين، عبد الكريم سيرسل رسالة إلى العم حسين، ماشي كده؟ هيبدأ يكتبها ويسطرها ويقفلها في ظرف، وبعدين الشيخ سيد مسافر المغرب أصلا، فيقول له: يا شيخ سيد الله يرضى عليك، هذه الرسالة توصلها للحاج حسين، عنوانه كذا كذا كذا، رقم هاتفه كذا كذا، عندما تصل الله يرضى عليك بلغ الرسالة دي. يبقى هذه ركن مرسل. الركن الثاني الرسول اللي هيرسلني أنا هو. الركن الثالث إيش؟ الرسالة. الرابع مين؟ الحاج حسين الموجود في المغرب اللي هو المرسل إليه. كلام جميل. مش ده مفهوم الرسالة؟ هذه مفهوم الرسالة، لها أربع أركان: مرسل، مرسل إليه، رسول، مضمون الرسالة، مضمون. طب أنا أقول محمد رسول الله، رسول، يبقى لابد أن جاء أنه جاء برسالة. هو رسول من؟ الله. يبقى من المرسل؟ الله جل جلاله. أرسل من؟ محمدا عليه الصلاة وأزكى التسليم. بماذا؟ برسالة إنها القرآن. لمن؟ للبشرية جمعاء. هذه الأركان الأربعة. المرسل هو الله، المرسل لي أنا وإنت، الرسالة القرآن، الرسول محمد ابن عبد الله. إذن يا إخوة، مضمون الدين كله رسالة. رسالة يا عم الشيخ، ده أمر بديهي، احنا عارفينه كلنا. أيوة، اصبر علي ولا تتعجل، لا تتعجل. الأمة الآن في حاجة مسة أن تعرف البدهيات. والله يا إخوة، البدهيات عند الأمة الآن إلا من رحم ربي وعصم تحتاج إلى مزيد اهتمام إنك تعرف البدهيات دي، لأننا عندما تركنا البدهيات ضاعت الأمة. يبقى أنا الآن عندي مرسل هو الله، عندي رسول هو محمد، عندي رسالة هي القرآن، عندي مرسل إليه أنا وإنت. كلام جميل. فاللي سأل عن تجديد الدين ده، هل حضرتك قرأت القرآن بهذا الفهم أنه رسالة من الله؟ هو ده السؤال. يا من تبحث عن تجديد الإسلام والعودة به إلى عصور القوة، هل قرأت القرآن وتدبرت القرآن على أنه رسالة من الله رب العالمين لك أنت؟ كلنا يقرأ القرآن، لكن نمر على الآيات وكأنها لا تخصنا نحن. لا، دي آيات في الكفار، دي في المشركين، دي في المنافقين، وكأن القرآن لم يخاطبني أنا. يتكلم القرآن عن صفات المنافقين: وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لا، أنا مليش دعوة، أنا بقرأ بس، مش ليا أنا الآية دي. لا، ده في المنافقين يا عم الشيخ. طيب، نقرأ قول ربنا عز وجل برضو عن المنافقين: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. مش لينا احنا، ده الكلام ده مش ليا أنا، ده للمنافقين. طيب، قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا. بينده لمين دلوقتي؟ المؤمنين. طيب، كلام جميل. طيب، يا بينده لك أنت؟ أيوة. طب ما تتدبر ماذا يقول لك، انظر ماذا يأمرك وعن ماذا ينهاك. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. لا، مش احنا عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. مش الكلام ده ليك؟ مش الأمر ده ليك؟ ku enfusakum ve ehlikum naran. Hel rabbiyetil veled? Hel rabbiyetil bint? Hel ihtemmit biz zoca? Kelam da lik ent. Kur'an bikellimek ent. Lazım tentebih. هل انت عرفت القرآن يلي بتسأل عن تجديد الدين هو ده السؤال بنقرأ الفاتحة في كل ركعة فهل تدبرت الفاتحة هل عرفت من هم المغضوب عليهم ولماذا غضب الله عليهم هل عرفت الضالين ولماذا هم ضلون ده سؤال انت في كل ركعة بتقول اهدنا الصراط المستقيم طب عرفت ايه هو الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم عرفت من هم الذين انعم الله عليهم غير المغضوب عليهم عرفت من هم المغضوب عليهم ولماذا غضب عليهم ولا الضالين عرفت من هم الضالين من هم الضالون ولماذا غضب ضلوا بنقرأها في كل ركعة إذا لما أقول لك هل عرفت القرآن ما تقوليش نعم قل لي أريد أن أتعرف على القرآن أريد أن أعرف القرآن إحنا لسه ما عرفناش القرآن الآن إحنا على مائدة اليوم الثاني من رمضان شهر القرآن حالك إيه مع القرآن كم قرأت من أجزائه ومن آياته ده السؤال القرآن شغلك ولا ما شغلكش في رمضان ترجم يا ولدي
نعم Das heißt, wenn wir sagen, dass der Muslim damit beauftragt ist, seine eigene Nefs zu fragen und immer versuchen, die Wahrheit zu finden in dem, was er seine Nefs fragt. Und so haben wir die zwei wichtigen Fragen erwähnt, indem wir gesagt haben, kennst du Allah? Und die zweite Frage, kennst du den Koran? Das heißt, wenn du das oder wenn du jetzt derjenige, der hier sitzt, wenn du das deine eigene Nefs fragen würdest, dann würdest du sagen, kennst du Allah? Dann würde deine Nefs sagen, natürlich, wir sind ja Muslime. Und kennst du den Koran? Natürlich kenne ich den Koran und so weiter und so fort. Aber das Wichtige ist, dass der Muslim, wie wir vorhin erwähnt haben, immer ehrlich zu sich selbst ist und immer mit sich abrechnet und immer versucht, eine bessere Stufe zu erlangen. Denn deine Nefs würde dir sagen, natürlich kennst du Allah und natürlich kennst du den Koran und natürlich kennst du den Islam und so weiter und so fort, weil du ja bezeugst, dass es keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah Azzawajal gibt und weil du ja bezeugst, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sein Diener und sein Gesandter ist. Und hier kommen wir zu einem sehr, sehr wichtigen Punkt beim Glaubensbekenntnis, liebe Geschwister, wenn wir sagen, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah und wenn wir sagen und wir bezeugen, dass der Prophet Muhammad sein Diener und sein Gesandter ist. Das heißt, dieses Glaubensbekenntnis besteht aus zwei wichtigen Punkten. Erstens das Ziel und einmal der Weg zum Ziel. Wenn wir sagen das Ziel, dann ist damit gemeint, dass wir sagen, La ilaha illallah, genauso wie Allah so sagt und ich habe die Dschinn und die Menschen nur dazu erschaffen, damit sie mir dienen. Das heißt, wenn wir sagen, La ilaha illallah, es gibt keine anbetungswürdige Gottheit neben Allah Azza wa Jal, das hier ist das Ziel eines jeden Muslims. Das hier ist das Ziel eines jeden Muslims. Doch das Ziel erreicht er mit dem zweiten Teil der Shahada, indem er sagt, Muhammad Rasulullah, indem er sagt, und der Prophet Muhammad ist sein Diener und sein Gesandter, beziehungsweise, und Muhammad ist sein Gesandter, ist der Gesandte Allahs. Denn wie wir erwähnt haben, das Ziel ist La ilaha illallah, aber der Weg dahin ist die Befolgung des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Denn wenn du selbst sagst, Muhammad, yani wenn du sagst, Muhammad ist der Gesandte Allahs, dann sollte man wissen, dass, was es überhaupt bedeutet, wenn ich sage, und er ist der Gesandte Allahs. Was bedeutet es überhaupt, dass eine Person Gesandter von jemandem ist? Und was bedeutet es, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam der Gesandte Allahs azza wa jal ist? Man sollte wissen, liebe Geschwister, das Merkmal eines Gesandten sind vier wichtige Merkmale. Die Merkmale eines Gesandten sind vier. Das erste Merkmal ist, dass es einen Entsender gibt. Dass es einen Entsender gibt. Und das zweite Merkmal ist, dass es einen Empfänger gibt. Und das dritte Merkmal ist der Gesandte an sich Und das vierte Merkmal ist die Botschaft, die dieser Gesandte mit sich nimmt. Das heißt, für diejenigen, die mitschreiben, das erste Merkmal ist, dass es einen Entsender gibt. Und das zweite Merkmal, dass es einen Empfänger gibt. Und das dritte Merkmal, dass es einen Empfänger, dass es der Gesandte an sich ist. Und das vierte Merkmal, dass es eine Botschaft gibt. Das heißt, genauso wie der Scheich das Beispiel gegeben hat, gehen wir davon aus, der Scheich möchte einen Brief schreiben an jemanden oder ich möchte einen Brief schreiben an Familienangehörige in meiner Heimat. Ich schreibe diesen Brief und der Scheich Sayyid fliegt zufällig nach Marokko. Und ich sage ihm, oder er sagt mir, hör mal zu, ich fliege sowieso demnächst runter, ich könnte dir deinen Brief mitnehmen. Dann sage ich ihm, okay, das heißt, ich nehme diesen Brief, ich mache diesen Brief in einen Umschlag und ich gebe ihm Scheich Sayyid mit und er fliegt dann nach Marokko, um ihn meiner Familie zu geben. Das heißt, es gibt einen Entsender dieser Botschaft, Alhamdulillah, und das bin dann in diesem Falle ich. Und es gibt einen Empfänger dieser Botschaft, das ist in dem Falle mein Onkel in Marokko. Und es gibt das dritte Merkmal, der Gesandte in diesem Fall ist der Sheikh Sayyid. Und das vierte an sich ist diese Botschaft, und zwar dieser Brief. Das heißt, genauso wenn wir das Glaubensbekenntnis aufteilen, beziehungsweise wenn wir sagen, und der Prophet Muhammad ist der Gesandte Allahs, teilen wir das nach diesen vier Merkmalen auf. Das heißt, es gibt einen Entsender, derjenige, der entsendet hat, und das ist Allah subhanahu wa ta'ala. Und es gibt das zweite Merkmal, es gibt einen Empfänger. Das bist du und das bin ich und das ist die Menschheit zusammen. Und das dritte Merkmal ist, dass es einen Gesandten gibt, und das ist der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und das vierte Merkmal, dass es eine Botschaft gibt, und das ist die Botschaft des Islam und das ist der Koran. Das heißt, wenn wir sagen, und der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ist der Gesandte Allahs, dann deutet das darauf hin, dass er derjenige ist, der von Allah azawajal entsendet worden ist, ja, derjenige, der von Allah azawajal entsendet worden ist, zu den Menschen entsendet worden ist, und er ist der Gesandte an sich mit einer Botschaft, die Allah subhanahu wa ta'ala ihm gegeben hat für die Menschheit, und zwar ist das der Koran. Das heißt, wenn wir sagen, dass dieser Koran die Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala ist, die gekommen ist über den Boten, über den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam, damit sie zu dir und zu mir und zu der Menschheit gelangt, dann deutet darauf hin, dass wenn wir dieses Buch öffnen, liebe Geschwister, und diese Verse lesen, deutet das darauf hin, dass wir uns bewusst werden sollten, dass diese Botschaft geschickt worden ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Und sie ist zu dir geschickt worden und zu mir geschickt worden und zu ihr geschickt worden und zu jedem geschickt worden. Das heißt, wenn wir diesen Koran aufschlagen und wir lesen Verse im Koran, dann deutet das darauf hin, dass wir nicht sagen, diese Verse sind für die Heuchler und diese sind für die Ungläubigen und diese sind für die Freveler und diese sind für die Sünder und diese sind für die Ungerechten und diese sind für diejenigen und diejenigen und diejenigen, sondern man sollte sich bewusst werden, wenn man den Koran liest, dass dies die Worte Allahs Azzawajal sind, die direkt an dich gerichtet sind. Aber die Krankheit der Menschen heutzutage, wie wir erwähnt haben, ist, dass wir immer wieder Ausreden suchen. Ja, wir lesen den Koran. Ja, wenn wir den Koran lesen, dann lesen wir ihn so, dass wir diese Verse überfliegen und wir tun es einfach nur. Aber wann hast du das letzte Mal den Koran gelesen oder wann habe ich persönlich das letzte Mal den Koran gelesen und ich habe ihn so gelesen und ich habe mir dabei im Hinterkopf behalten, dass diese Verse, die ich jetzt lese, ich habe jetzt vor, eine Seite zu lesen heute Abend, dass diese Verse, die Allah azawajal offenbart hat, dass diese an mich gerichtet worden sind. Und ich habe da in jedem Fall einen Nutzen davon. Ganz egal, ob es den Zustand der Heuchler, der Ungläubigen, der Gläubigen, wie auch immer. Und zwar ist es ein Nutzen für mich, entweder damit ich mich verbessere oder dass ich Acht gebe, dass ich nicht so sein werde wie die Heuchler oder die Ungläubigen. Oder ich höre von den Geschichten der früheren Völker, um dazu zu lernen, um nicht dieselben Fehler zu machen. Das heißt, liebe Geschwister, und wir sind jetzt im Monat Ramadan, im Monat des Koran, so sollte jeder von uns sich bewusst werden, dass wenn er die Verse Allahs Azzawajal im Koran liest, dass wir uns bewusst werden, dass dies eine Botschaft an uns ist, liebe Geschwister, und dass wir wachgerüttelt werden und bewusst werden, dass diese Botschaft von Allah Azzawajal entsendet worden ist. Das heißt, wenn wir die Verse lesen, in denen Allah subhanahu wa ta'ala die Heuchler beschreibt, in denen er sagt, und wenn sie zum, in der sinngemäßen Übersetzung des Koran, und wenn sie zum Gebet aufstehen, so stehen sie träge, so stehen die faul auf und sie machen es, um von den Menschen gesehen zu werden und sie gedenken Allah Azzawajal nur wenig. Das heißt, wenn wir solche Verse lesen, dann heißt das nicht, dass ich sage, okay, das juckt mich nicht, das ist für die Heuchler, das ist nicht für mich, sondern das ist erst recht auch für dich, dass du davon lernst, dass du weißt, wie deren Zustand ist und dass du gewarnt bist, dass du nicht in diesen Zustand fällst. Oder wenn wir sehen, wie Allah Azzawajal im Koran sagt, yani, wenn du sagst, dass du kein Heuchler bist und dass du kein Ungläubiger bist und wenn du sagst, du bist ein Mu'min, dann solltest du auch auf das hören, was Allah Azzawajal den Gläubigen auferlegt, indem er in der sinngemäßen Übersetzung des Koran sagt, o ihr, die ihr glaubt, rettet euch und eure Angehörigen vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Ja, dass Allah subhanahu wa ta'ala, wenn Allah azawajal uns diesen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns dies auferlegt, indem er uns dies sagt, wenn er azawajal sagt, o ihr, die ihr glaubt, rettet euch, yani Anfus, eure Nefs rettet euch und eure Angehörigen, ja, vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Und Allah azawajal sagt, und über ihr sind Engel, die das tun, was ihnen anbefohlen worden ist. Ja, das heißt, dass ich dann nicht diese Verse lese und sage, okay, das ist auch für die Kuffar, das sind diejenigen, die ins Feuer kommen werden, sondern dass ich mich angesprochen fühle und sage, ich fühle mich als Gläubiger und Allah sagt mir, schütze dich vor dem Feuer und schütze deine Angehörigen und deine Familien vor einem Feuer, dessen Brennstoff Menschen und Steine sind. Und genauso sollten wir auch unsere Kinder erziehen und unsere Familien erziehen und unsere Mitmenschen dazu aufrufen, nach dieser Botschaft, der Botschaft Allah subhanahu wa ta'ala zu gehen. Nein.
إذن لابد أن أقول لنفسي يا نفس عندما تقرأين القرآن لابد من استحضار أن هذا القرآن رسالة يخبرنا عن نفسه أنه رسالة هذه الرسالة جاءت تحمل الهداية للحيارة وكل الناس حيارة لولا الدين وتبين لنا الطريق المستقيم ولذلك نقرأ على مائدة القرآن في سورة الشورى آية 52 وما بعدها يقول الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والتسليم وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور القرآن روح به الحياة القرآن نور يخرجك الله به من الظلمات ليس القرآن فحسب ولكن السنة لأنها الشارحة للقرآن وهي وحي من عند الله رب العالمين فهي رسالة قرآن وسنة مع التنبيه يا إخوة أن القرآن والسنة رسالة جاءتنا من عالم الغيب إلى عالم الشهادة حتى تأخذ بأيدينا للعودة إلى موطننا الأصلي في عالم الغيب وهو الجنة انتبه إن آدم عليه السلام كان موطنه الأصلي الجنة فلما عصى أهبط إلى الأرض أي جاءنا من عالم الغيب إلى عالم الشهادة فجاء الإنسان إلى عالم الشهادة وأحاطت به الدنيا بما فيها ومن فيها هذا الإنسان لكي يعود إلى موطنه الأصلي يحتاج إلى هداية فالجنين في رحم الأم بمثابة عالم الغيب ثم يأتي إلى الدنيا وهي عالم الشهادة فتحيطه بأنسجتها فهو يحتاج إلى هداية فخروجك من رحم الأم إلى الدنيا كخروج آدم عليه السلام من عالم الغيب في الجنة إلى هذه الدنيا القرآن جاءنا من عالم الغيب والسنة كذلك لأنها وحي لكي تنتشلنا جميعا من عالم الشهادة من عالم الدنيا لتعيدنا إلى الموطن الأصلي في عالم الغيب في جنة الله رب العالمين. نعم. أكد على هذا المفهوم.
نعم. Das heißt, liebe Geschwister, wenn wir, wie vorhin erwähnt haben, den Koran so lesen würden, wie es Allah subhanahu wa ta'ala uns auferlegt hat, und wir uns betroffen fühlen und uns angesprochen fühlen über die Verse Allahs azza wa jal, so wird sich auch ganz schnell jeder von uns die Frage stellen, wenn er jeden Tag Allah subhanahu wa ta'ala anbetet. Yani, wir beten Allah subhanahu wa ta'ala täglich an und in jeder Raka'a rezitieren wir die Surat al-Fatiha. Das heißt, wer von uns hat die Surah al-Fatiha wirklich so verstanden, wie sie sein soll, wenn wir sagen, yani, lass uns nicht zu den Irrgang oder denjenigen gehören, denen du zornig bist. Und yani, wer sind diejenigen, mit denen Allah subhanahu wa ta'ala zornig ist, und wer sind diejenigen, die irregegangen sind, und weshalb sind sie irregegangen, und weshalb ist Allah so zornig, und so weiter und so fort. Das heißt, obwohl wir täglich beten und vieles vom Koran rezitieren, viele von uns verstehen das, was sie rezitieren, nicht und die Hintergründe davon. Deswegen, liebe Geschwister, ist es wichtig, wenn du dann dich selbst die Frage stellst, ob du den Koran kennst, dann wirst du schnell zur Antwort kommen und zur Erkenntnis kommen, dass du den Koran nicht so kennst, wie du ihn eigentlich kennen solltest. Und dieses Buch, liebe Geschwister, ist eine Botschaft von Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jal sagt in Surat al-Shura, Vers 52, sagt Allah azza wa jal in der sinngemäßen Übersetzung des Koran: Und ebenso haben wir dir Geist von unserem Befehl als Offenbarung eingegeben. Du wusstest vorher weder, was das Buch noch was der Glaube ist. Doch haben wir es zu einem Licht gemacht, mit dem wir recht leiten, wen wir wollen und von unseren Dienern. Und du leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg. Das heißt, Allah sagt, und ebenso haben wir dir vom Geist von unserem Befehl als Offenbarung eingegeben. Du wusstest vorher weder, was das Buch noch was der Glaube ist. Doch haben wir es zu einem Licht gemacht, mit dem wir recht leiten, wen wir wollen, von unseren Dienern. Und du leitest ja wahrlich zu einem geraden Weg. Das heißt, dieses Buch, liebe Geschwister, sollte dazu dienen, dass es den Menschen versucht, wegzuziehen von der Dunkelheit ans Licht, vom Irrweg an die Rechtleitung. Und wieder zurückführt zum Ursprünglichen. Denn der Ursprung eines jeden von uns ist der Weg der Rechtleitung. Und es gibt keine Rechtleitung, außer die Rechtleitung Allah subhanahu wa ta'ala. Aber der Ursprung ist die Rechtleitung. Genauso wie der Ursprung des Menschen das Paradies ist. Denn ja, Allah azza wa jal hat Adam a.s. das Paradies bewohnen lassen. Und hat ihm gesagt, tu und lasse, was du willst. Hauptsache, du nährst dich nicht diesem Baum. Dann ist der Shaitan gekommen und hat ihm eingeflüstert. Und er hat von diesem Baum verzehrt. Und so hat Allah azza wa jal ihm offenbart, dass er yani, das Paradies verlassen wird und auf die Dunya sozusagen, auf diese Wohnstätte dann kommen wird. Das heißt, der Ursprungsort eigentlich von Adam a.s. ist das Paradies und genauso wie von jedem Menschen. Und der Ursprung eines jeden Menschen ist die Rechtleitung. Deswegen sollte der Muslim dieses Buch benutzen, um zur Rechtleitung Allahs azza wa jal zu finden. Das heißt, genauso wie ein Beispiel, wenn die Mutter ihr Kind gebärt, und so war das Mutter im Leibe der Mutter, so war das Kind im Leibe der Mutter und es war sicher gewesen und so weiter und so fort, kommt es jetzt in diese Welt heraus. Und in diese Welt, was von Irrwegen und Ähnliches und das und Abzweigungen ist, ja, und so sehen wir, dass vorher sozusagen ein gewisser Zustand des Schutzes der Rechtleitung war und dann kommt es in diese Dunya. Und jeder von uns, liebe Geschwister, strebt an, nach diesem Leben das Paradies Allahs azza wa jal bewohnen zu dürfen. Das heißt, der Ursprung da eines jeden Menschen das Paradies, und in das Paradies gelangt der Mensch nur damit, indem er der Rechtleitung Allahs azza wa jal folgt, und die Rechtleitung Allahs subhanahu wa ta'ala ist der Koran und die Sunnah des Propheten sallallahu alaihi wasallam.
إذن يا إخوة جاءت رسالة القرآن من عالم الغيب لتربط الإنسان بأصله. جاءت رسالة القرآن لتخبرنا بسعة هذا الكون الفسيح، لتخبرنا بربوبية الخالق جل جلاله المحيطة بكل شيء، لتخبرنا بنشأتنا وقصتنا كاملة، وتخبرنا بمصيرنا، تخبرنا ما لنا وما علينا. إن عقلنا هذا وتدبرنا أعدنا لديننا المكان التي فقد ولأمتنا. إن فهمنا القرآن بهذا الفهم أنه رسالة، أن المرسل هو الله، وأن المرسل إليه أنا وأنت، وأن الرسول هو خير الخلق محمد وأن الرسالة هذا الكتاب العظيم وسنة النبي الأمين. إن فهمنا إخوة وتدبرنا وعلمنا أن القرآن بلاغ للناس، فلابد من بيانه وتبيينه، لابد أن يصل بنصه، ففيه العقائد وفيه المعاملات وفيه السلوكيات وفيه الفقه. إن تدبرنا هذه الحقائق وعملنا بها كنا سببا في تجديد ديننا وعودته لما كان عليه في عهد النبوة ومن بعد عهد النبوة في عهد الخلفاء الراشدين. والسؤال الآن الذي يلح على النفس: أن لي بتدبر القرآن؟ كيف أكتشف القرآن؟ كيف أعرف القرآن؟ سؤال مهم يا إخوة، محتاج لإجابة، والإجابة تطول بنا إن قدر البقاء وكان اللقاء. هنقف مع اكتشاف القرآن وتدبر القرآن والتفكر في آياته لكي نحقق ما من أجله خلقنا إن شاء الله تعالى. انتظرونا في مثل هذا اليوم إن قدر بقاء. وأختم بأن أصيب اليوم الثاني من رمضان يوشك على الرحيل. إيه حكايتك مع القرآن؟ تدارك. قبل أن أجلس هنا أيضا أقول لك، غدا صلاة العيد في الساعة 9 صباحا، وتخرج وما ارتبطت بالقرآن وما قرأت القرآن وما تدبرت القرآن. القرآن احنا بنتكلم عن القرآن، يلا حضرتك بتقول لي أنا أعرف القرآن؟ لا لا، لسه بدري عشان تعرف القرآن. فارتبط بالقرآن، فإن ارتباطك بالقرآن علامة لطهارة قلبك. فإن وجدت فطورا بينك وبين القرآن اعلم أن قلبك ليس نقيا. يقول عثمان بن عفان كذلك عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما: لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. إذا ما عرفش يقرأ يسمع، فإن النبي قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. اسمع وانظر في المصحف حتى إن كنت لا تقرأ، فإن نظرك إليه عبادة. اغتنم الأوقات لا تضيعوها. جزء القرآن بيقرأ في 20 دقيقة للماهر بالقرآن. المتعتع يقرأه في ساعة، ساعة تقرأ جزء من القرآن. فانتبه، كم من ساعات ضيعنا على الفيسبوك والواتساب والفايبر والاتصالات. القرآن القرآن يا أمة القرآن.
Wir beenden den Vortrag damit, liebe Geschwister, indem wir erwähnen, dass das Buch Allah subhanahu wa ta'ala, der Koran, gekommen ist, um verschiedene Botschaften uns näher zu bringen. Aber unter anderem die Botschaft, woher wir kommen, und die Botschaft über das gegenwärtige Leben und die Botschaft über die jenseitige Wohnstätte und die Botschaft darüber, was es an Gebote und Verbote für einen gibt, wenn man sie einhält, wo man hinkommt, und wenn man sie nicht einhält, wo man dann hinkommt. Das heißt, erst wenn wir das verstehen, und verstehen, dass der Koran ein Buch Allahs Azzawajal ist und ein Buch, das dir und mir offenbart worden ist und ein Buch, durch das du, dich und ich mich angesprochen fühlen müssen, dann erst werden wir zurückfinden zur wahren Botschaft Allahs subhanahu wa ta'ala, und dann erst werden wir zu denjenigen gehören, die es schaffen, ihren Iman zu erneuern, um näher zu finden zu Allah subhanahu wa ta'ala. Und man sollte wissen, heute ist der 2. vom Monat Ramadan, und wie ihr wisst, die Zeit geht sehr schnell rum. So sollten wir, yani ein Appell an jeden Einzelnen von euch, so an uns, so sollten wir uns damit beschäftigen, mit dem Buch Allah subhanahu wa ta'ala, mit dem Koran. Denn wie ihr wisst, die Zeit geht sehr schnell rum. Jetzt sitzen wir hier und reden der Koran, und Ramadan hat gestern erst angefangen. Und man fragt sich gegenseitig, und wie fällt dir das Fasten, schwer, leicht und so weiter und so fort. Aber glaubt mir bei Allah, wie man weiß, die Zeit geht sehr schnell rum. Es wird nicht lange dauern, dann sitzen wir hier und dann werden wir entweder sagen, morgen ist das Eid-Gebet, oder wir werden sagen, ja, nee, Subhanallah, gestern war Eid gewesen oder letzte Woche und so weiter und so fort, und wir werden essen und trinken und der Monat Ramadan wird vorbei sein. Deswegen sollte jeder von uns sich anstrengen, die Worte Allah subhanahu wa ta'ala vor allem im Monat Ramadan zu rezitieren. Sollte man sich den Koran zu einem Weggefährten generell machen, aber besonders im Monat Ramadan. Und so sehen wir, wenn du es nicht schaffst, den Koran zu lesen, oder wenn du es nicht schaffst, dich mit dem Koran anzufreunden, so ist das ein Zeichen dafür, dass du ein krankes Herz hast. Denn wie Uthman radiallahu anhu, aber auch Abdullah ibn Mas'ud radiallahu anhu sagt, wenn eure Herzen rein wären, und das ist an uns gerichtet, wenn unsere Herzen rein wären, so würden wir nicht genug von den Worten Allah subhanahu wa ta'ala bekommen. Das heißt, wenn man das im Umkehrschluss macht, wenn man genug bekommt von den Worten Allahs azza wa jal und man schafft es nicht damit anzufreunden, dann ist es ein Zeichen dafür, dass wir ein krankes Herz haben. Möge Allah azza wa jal unsere Herzen reinigen und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu den erfolgreichen Monat Ramadan machen, denjenigen, denen die Sünden vergeben werden, und es uns ermöglichen, den Koran zu lesen und den Koran zu verstehen und den Koran zu verinnerlichen und nach dem Koran zu handeln. Ich sage diese Worte und bitte Allah azza wa jal für mich und euch um Vergebung.
Moga Allah euch belohnen. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.